Gila Lustiger. Ihr Vorname Gila habe ich in Ihrem autobiografischen Roman So sind wir gelesen. Ist hebräisch und bedeutet Freude und Glück. Aber es ist auch ein Name, ein Vorname, den Sie als Jugendliche gar nicht so gern mochten. Also da schreiben Sie jedenfalls, wollten Sie lieber Bärbel, Bettina oder Susi heißen.
Was ich damit sagen möchte eigentlich ist, ja, dass ich eben gerne so sein wollte wie meine anderen Mitschülerinnen auf meinem Gymnasium. Ich ging ins humanistische Gymnasium in Frankfurt, das Kagan-Gymnasium. Da war ich, soweit ich weiß, die einzige Jüdin. Und dann später auf dem Elisabethen waren wir gerade mal drei. Das ist nicht viel. Und das entsprang eben meinem Wunsch, so zu sein wie alle anderen. Und das schreibe ich ja auch in So sind wir. Später habe ich dann im Erwachsenenalter begriffen, auch dadurch, dass ich mit meinen nicht-jüdischen Freunden mich über unsere Kindheit und Jugend in Deutschland unterhalten habe, dass dieser Wunsch, alles andere zu sein als man selber, was das ganz konkret für meine Altersgruppe bedeutet, ist, alles andere zu sein als mit der deutschen Geschichte vorbelastet. Also eigentlich der Wunsch, sie abzuschütteln, dass das ist, was uns alle vereint, generationell. Die, ich möchte ja nicht sagen Opfer und Täter, aber das ist, was unsere Generation, ich bin 18 Jahre nach dem Krieg in Frankfurt geboren, was uns vereint, dass wir eben mit mehr oder weniger schlechtem Gewissen versucht haben, diese Geschichte abzuschütteln oder versucht haben, uns wenigstens für einen kurzen Moment auch ohne diese Geschichte zu definieren in unserem Selbstverständnis.
Sehnsucht nach Normalität nennen Sie es ja,
Ja.
glaube ich, in dem Roman. Die Normalität, nach der Sie sich da gesehnt haben, war eben die, ein ganz normales deutsches Mädchen mit einem banalen deutschen Vornamen zu sein.
Ja, das ist natürlich genauso illusionär wie ein ganz normales deutsches Mädchen, 18 Jahre nach dem Krieg zu sein. Entweder man hat kein Geschichtsbewusstsein oder man blendet es aus, aber wie soll Normalität so kurz nach dem Krieg in Deutschland überhaupt zustande kommen?
Und doch scheint ja gerade Ihre Familie eine gewesen zu sein, eine zu sein, die darum bemüht war, um so eine gewisse Normalität. Also da haben Sie diese wunderbare Formulierung in Ihrem Roman, da beschreiben Sie Ihre deutsch-jüdische Familie als eine, die schonend über die Vergangenheit schweigt. Was hat dieses familiäre Schweigen über die Vergangenheit bei Ihnen ausgelöst?
Das ist übrigens etwas, was ich mit vielen Kindern von, und ich möchte da nochmal einfügen, die Menschen, die die Lager überlebt haben, nennen sich selber nie Überlebende. Sie nennen sich Shiryat HaPele. Shiryat HaPele ist hebräisch und heißt der gerettete Rest. Und wenn Sie sich überlegen, was Überlebende heißt, und dagegen wehre ich mich, Überlebende fixiert die Menschen auf den Prozess des Überlebens und auf das Lager, den Standort, von dem sie geflüchtet sind oder den sie überlebt haben, während er in Shiryat HaPele, der gerettete Rest, derer auch gedenkt, die eben nicht gerettet wurden. Und es ist eine ganz andere Bewegung. Es ist einerseits fixiert auf den Ort des Grauens und andererseits fixiert auch auf eben die Erinnerung derer, die nicht überlebt haben. Und bei denen, die sich Shiryat HaPele nennen und ihren Kindern, in fast keinem dieser Elternhäuser wurde eben über den Krieg oder die Lagererfahrung der Eltern gesprochen. Und wir sind alle mit diesem Elan aufgewachsen, etwas neu zu beginnen. Und ich schreibe jetzt gerade meinen neuen Roman und da geht es. Der Arbeitstitel ist Die Entronnenen. Die Entronnenen ist vielleicht zu dramatisch und das wird nicht der Titel sein, aber es geht genau darum. Es geht genau um diesen Neuanfang. Mein Vater wurde 45 aus Buchenwald befreit, ging dann als Staatenloser, ohne Pass natürlich, ohne Heim. Mein Großvater war Industrieller. Die Fabriken meines Großvaters wurden arisiert und in den Wohnungen und Häusern wohnten andere Menschen. Um das mal ganz, wie soll ich sagen, bildlich darzustellen. Er hatte keinen Pass mehr, er hatte keine Heimat mehr, er hatte keine Wohnung mehr, kein Haus mehr. Familienmitglieder waren getötet, er hatte keine Kleidung mehr. Und er ging als jemand, der nichts mehr besitzt, in ein DP-Camp, in ein Lager für Displaced Person und fing von dort neu an. Und mein neuer Roman ist eben über diesen Neuanfang, der mich unwahrscheinlich beeindruckt und interessiert, weil ich mich natürlich frage, womit fängt man an, wenn man eigentlich nichts mehr hat, wie diese Menschen.
Und Ihr Vater, kann man vielleicht kurz mal zwischendurch erwähnen, sehr bekannter Mann, ja. Arno Lustiger, Historiker, als Historiker, aber eben auch als, das Wort fällt eigentlich fast immer im Zusammenhang mit seinem Namen, als Auschwitz-Überlebender bekannt. Ein Wort, Sie haben es gerade schon gesagt, dass Sie wirklich vehement ablehnen. Ja. Er selbst aber eigentlich gar nicht so, ne? Also er selbst konnte mit diesem Wort des Überlebenden leben.
Ja, er selbst natürlich schon, und er ist auch sehr oft in Schulen gegangen, und das ist eine ganz andere Erfahrung und man geht damit ganz anders um. Dieses Wort war für ihn das kleinste Übel. Angesichts dessen, was er da alles mitgemacht hat, war eben dieses Wort, das ihn auf seine Lageerfahrung fixiert, empfand er sehr wahrscheinlich nicht als schlimm. Und wenn man ihn dann auch als Überlebender bezeichnet hat, war das auch immer in einem Kontext, den er sich ausgesucht hat. Das heißt, er ging in Schulen, er machte viel pädagogische Arbeit, er machte viel Vorträge, er ging dahin und sprach auch zu seinem Publikum als jemand, der die Lager überlebt hat. Er war in 5 Lagern und der eben von seiner Lagererfahrung sprach und was es bei ihm ausgelöst hat. Und das war eine ganz didaktische Auseinandersetzung mit ihm. Aber als ich dann eben jetzt auch für diesen neuen Roman einige alte Bekannte und Freunde meines Vaters noch einmal interviewt habe, eben zu diesem Neuanfang, zu dieser Zeit gleich nach dem Krieg, was mir da auffiel und was mich total beeindruckt hat, war, wenn man eben nichts mehr hat, dann fängt man eben mit dem Leben Notwendigsten an. Und das ist nicht Hass oder Rachegefühle. Was diese Menschen gleich nach dem Krieg gemacht haben, war Familiengründen. Die haben sich verliebt. Ja, die haben sich verliebt und haben eine Familie gegründet. Die höchste Geburtenrate nach dem Krieg war in den Lagern, bei überlebenden Juden. Also der Neuanfang, Sie müssen sich mal die Geburtenanzeigen in den Lagerzeitungen ansehen. Der Neuanfang, das war das. Der Neuanfang bei diesen wirklich zerstörten Biografien und zerstörten Menschen. Der Neuanfang war die Liebe.
Sicher auch das Bedürfnis, wieder eine Familie zu haben.
Und Geborgenheit zu haben und sich wieder irgendwo zu verwurzeln. Aber die Wurzeln waren eben in der Kleinfamilie. Und ich verstehe es jetzt. Ich habe nämlich Fotos gesehen von den DP-Camps. Und in den DP-Camps, die Leute haben in der Selbstverwaltung, alles Überlebende, Theatergruppen, Sportvereine, Kindergärten. Mein Vater war Chefredakteur einer Zeitung im Lager, er war gerade mal 21. Kinoabende, Liederabende, Musikvereine gegründet. In den 3 Jahren, in denen es diese Deep-Placed Person Camps gab, haben sie versucht, das ganze kulturelle Leben, kulturelle, soziale, pädagogische Leben, das es vor dem Krieg gab, wieder neu zu erschaffen oder wieder da anzudocken. Berufsschulen, die Überlebenden, die älter waren, haben die anderen eingeführt in einen anständigen Beruf, damit sie nachher wieder arbeiten konnten. Und ich kann mich so begeistern, dass mir gar nicht mehr einfällt.
Es ist spannend, man merkt auch, dass Sie da gerade dran arbeiten. Das ist also wirklich der aktuelle, gerade in Arbeit befindliche Roman. Für den haben Sie auch einen Preis schon bekommen, um das Projekt zu entwickeln, den Robert-Gernhardt-Preis. Ja, und jetzt lachen Sie auch so schön, deswegen schließe ich da direkt für mich eine Frage an, weil den Preis für dieses Projekt, die Entronnen, der wurde unter anderem damit begründet, dass Ihr angeschlagener Tonfall ohne Pathos und fast ironisch daherkommt. Und das ist ja wirklich auch was, Ihre Bücher, so oft Sie eben von diesen schrecklichen historischen oder auch heutigen Ereignissen handeln, ja, Ironie und Witz gehen nie so ganz verloren oder sind fast schon sowas wie Ihr Rezept.
Rezept würde ich nicht sagen. Ich komme gerade aus einer Autorenwerkstatt. Wir waren 15 deutschsprachige Schriftsteller. Ich sage deutschsprachige, weil einige eben aus anderen Kulturkreisen kamen, aber jetzt in Deutsch schreiben. Und der gemeinsame Nenner all derer, die aus eben Mitteleuropa kommen, war der Witz und die Ironie. Da war eine, die aus Russland kam, eine aus der Ukraine. Und ich würde mich auch irgendwie dort verorten. Es ist eben der manchmal burleske, manchmal groteske, aber immer ironische Blick auf die Welt.
Selbst wenn es dann, jetzt komme ich nochmal zurück auf dieses So sind wir, weil vorhin sind Sie, finde ich, so ein bisschen ausgewichen, als ich gefragt habe, was dieses Schweigen Ihres Vaters in der Familie bei Ihnen bewirkt hat. Und in So sind wir, da beschreiben Sie ja wirklich sehr eindrücklich, ja, wie vielleicht dieses Schweigen endet, aber auch nicht wirklich. Sie beschreiben in jedem Fall, wie Sie überhaupt von dieser Geschichte Ihres Vaters lesen, nämlich zufällig in der deutschen Buchhandlung hier in Paris, wo er in einem sehr kurzen Text seine Erfahrungen, seine
beschreibt,
Geschichte.
Er beschreibt, wie er, was die Deutschen die Kapitulation nennen und der Rest der Welt die Befreiung, Liberation, wie er das erlebt hat, nämlich kurz nachdem er vom letzten Todesmarsch weggerannt ist, der ihn vom Buchenwald in den Tod hätte führen müssen. Das ist ein 2 Seiten langer Text, den ich damals gelesen habe als junge Mutter mit meinem Sohn, der Janusz Bücher kaufen wollte. Und das war auch eine sehr familientypische Art, mit der Vergangenheit umzugehen überhaupt. Wir sind immer noch eine sehr warmherzige Familie, aber diese Sachen werden eben nicht thematisiert und besprochen und Gefühle werden auch nicht thematisiert und besprochen, ganz bestimmt nicht traumatische Erlebnisse. Und mein Vater hatte eine riesengroße, wunderbare Bibliothek und die Kommunikation zwischen ihm und mir ging auch oft über Bücher. Also, dass wir uns eben die Bücher zuschoben. Und das ist von daher gar nicht verwunderlich, dass ich eben auch den Tag der Befreiung, wie er ihn erlebt hat als junger Mann, dass ich das, ist für mich bezeichnend und symptomatisch für unsere Familie, dass ich das in einer Buchhandlung gelesen habe mit meinem kleinen Sohn, der neben mir auf dem Boden im Schneidersitz Janusz Bilderbücher las.
Danach sitzen Sie im Café und sind wirklich geschockt. Sie beschreiben das wirklich sehr eindringlich. Ihren Vater aber rufen Sie erst am nächsten Tag an, nachdem noch so ein paar andere Termine und Geschichten irgendwie erledigt werden und stellen ihm dann diese Frage, warum hast du uns, mir das nie erzählt? Haben Sie ihm das eigentlich übel genommen, dass er nie darüber gesprochen hat, über diese Erlebnisse?
Absolut nicht. Das hat uns natürlich gerettet. Aber was ich auch eben an diesem kurzen Bericht, was mir so imponiert hat, und ich nenne das ein Ich wie aus Holz geschnitzt. Und das ist sehr typisch auch für viele, die eben über traumatisierende Erfahrungen oder viele, die eben über ihre Lagererfahrung geschrieben haben, dass sie ganz verhalten darüber schreiben, wenn sie an Primo Levi denken oder an Imri Kertész denken oder eben auch an diesem kurzen Text meines Vaters, dass das ein Ich ist, das fast so benutzt wird wie ein Er, als würden sie über eine andere Person schreiben. Und selbst dieses Er, dieses Ich, das benutzt wird wie ein Er, ist kein emotionales Ich, es ist Verhalten und es ermöglicht daher durch die Auslassung. Und das ist auch etwas, was ich dann eben in diesen kleinen biografischen Texten meines Vaters gelernt habe. Die Auslassung ermöglicht es, dass der Leser eben auf den Erzähler zugehen kann und dass der Leser die ganzen Gefühle mitbringen muss und sie ausfüllt. Das macht eben diese Texte, wenn Sie auch an Zählern denken, das macht diese Texte zu einem Dialog. Gerade, dass Sie mit diesem holzgeschnitzten Ich schreiben und einen nicht überrollen mit Ihren eigenen traumatisierten Gefühlen, mit Ihren eigenen Erschütterungen, ermöglicht den Dialog.
Das ist sowas wie eine, falls es das gibt, wie eine kollektive Erinnerung geben kann.
Ja, und es ist, was ich auch bei ihm gelernt habe und dann bei einem anderen meiner Meister, das ist Danilo Kisch, es ist dieses elliptische Schreiben. Es ist, man beschreibt eigentlich bei Danilo Kisch in einem Grabmal für Boris Davidowitsch oder Garten und Asche, wird immer durch das, was man zeigt, beschrieben, was fehlt. Ganz konkret, er sagt, was zum Beispiel von einem Lagerinsassen übrig bleibt, seine Zahnbürste, seine Sträflingskleidung und dadurch erfährt man eben, dass er eben tot ist. Also es ist immer wieder das, was man zeigt und das ist auch sehr jüdisch. Meine Großmutter sagte immer, und das ist ein jüdischer Spruch, den ich auch in So sind wir zitiere, meine Großmutter sagte immer, beim Reden, beim Erzählen ist das Wichtigste das, was man auslässt.
Sie hören, es wären 2 Zeitgenossen heute aus Paris und in Paris mit der Schriftstellerin Gila Lustiger, eben bei ihr zu Hause im 14. Arrondissement. Gila Lustiger, wenn Sie in den Medien mal so kurz charakterisiert und kategorisiert werden, dann heißt es ja meistens die deutsch-jüdische Schriftstellerin Gila Lustiger. Aber um eine deutsch-jüdische Schriftstellerin in Paris zu werden, scheint es ja, haben Sie den Umweg über Israel nehmen müssen. Ich weiß nicht, ob es ein Umweg war, aber noch vor dem Abitur, also in Ihrer Frankfurter Schulzeit, haben Sie irgendwann beschlossen, ich glaube mit 17 schon, Sie gehen nach Israel.
Ab. Warum? Ja. Damals wollte ich einfach raus aus dem Elternhaus, raus aus Deutschland, raus aus Frankfurt. Einfach raus. Es war mir alles zu klein, zu eng. Ich habe ein Foto von mir entdeckt. Das ist eins meiner Lieblingsfotos aus meiner Kindheit, das mein Onkel aufgenommen hat von mir und meiner Schwester. Meine Schwester ist 18 Monate jünger, heißt Rina, was auch Glück bedeutet. Mein Vater hat sich gedacht, doppelt gemoppelt, hätte besser Glück und Glück. Und auf diesem Foto, das ist ein ganz klitzekleines Schwarz-Weiß-Foto, sieht man mich und meine Schwester an der Tür zum Balkon. Das ist eine Glastür und ich drücke mir meine Nase platt. So sehr blicke ich raus. Und das ist irgendwie so rauswollen. Das ist irgendwie die Bewegung. Ich kann mich an nichts anderes erinnern. Meine ganze Kindheit immer wollte ich raus, raus, raus.
Ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches, aber Israel ist ja dann doch schon mal so eine Destination, die muss man erstmal haben.
Ich habe eine israelische Mutter, von daher bot sich das an. Was Ungewöhnliches an der ganzen Geschichte ist, nicht, dass ich Israel gewählt habe, weil ich meine, sie kommen aus Frankfurt und dann fahren sie in ein Land, in dem sie 9 Monate im Jahr mit Schlappen in kurzen Hosen und T-Shirt rumlaufen können. Von daher, das bietet sich gerade an. Ich bin ja nach Israel gezogen. Es war vor der ersten Intifada. Rabin hat noch gelebt. Also es war wirklich ein Traumland. Was allerdings ungewöhnlich ist, ist, was ich dort studiert habe.
Ja, eben. Sie haben ausgerechnet in Israel dann Germanistik studiert. Und man liest ja so einiges vor so einem Interview. Sie haben mal vor 10 Jahren oder so mit Ihrem Vater zusammen ein Interview dem Spiegel gegeben. Ja. Fand ich sehr interessant zu lesen. Und da sagte Ihr Vater, sie konnte Germanistik nicht in Frankfurt studieren, sie musste es in Jerusalem tun. Stimmt das tatsächlich?
Ja, im Nachhinein weiß man auch warum. Ihn hat das natürlich damals total entrüstet. Er hat gesagt, Kindchen, Jerusalem, das studiert man in Heidelberg, das ist nicht in Jerusalem. Aber im Nachhinein weiß ich, dass ich eben nur dort habe Germanistik studieren können, weil ich eben Germanistik mit den Exilanten studiert habe. Es ist ein reaktionäres Volk, die Germanisten, ja. Und ich habe eben Germanistik mit denen studieren können, deren ungebrochene Liebe zu Deutschland, das vereinte sie nämlich mit mir, ich irgendwie noch akzeptieren konnte, weil das Deutschland, das sie liebten, war nicht völkistisch. Es war das Weimar Deutschland, es war das Deutschland der neuen Sachlichkeit. Es war das Deutschland der Großstadt. Da war keine Scholle und kein Blut und Boden. Und im Nachhinein war das ein ganz raffinierter und schlauer Schachzug.
Ja, natürlich. Ich meine, ich denke tatsächlich, das hat sie zu der deutsch-jüdischen Schriftstellerin gemacht, die sie heute sind, in Paris dann auch noch. Aber so die, ich sag's in Anführungszeichen, waschechte Israelin, die sie da so als Sturm und Drang Germanistikstudentin vielleicht werden wollten, die sind sie ja dann doch nicht geworden.
Nein.
Es gibt da ja auch so eine, finde ich, sehr bezeichnende Szene in dem Buch im Krankenhaus mit ihrem Großvater, wo so eine Krankenschwester sie so ganz mitleidig anguckt, aus Deutschland und so, aber Israel ist schon besser. Sie antworten zwar mit Ja, aber es wird ganz klar, nee, eigentlich nicht. Warum war oder ist Israel keine Option geworden oder geblieben?
Ich liebe Israel, keine Frage. Ich bin aber ganz begeisterte, überzeugte, leidenschaftliche Europäerin. Ich liebe Europa. Ich bin wohl die Einzige, die Europa noch liebt, aber ich mag Deutschland, ich mag Frankreich, ich mag Italien, ich mag eigentlich ganz Europa, ich mag mit allen Bedenken, die man natürlich haben kann, auch die europäische Geschichte. Ich finde unseren Kontinent einfach wunderbar. Bin gerne hier. Was mir jetzt Angst macht, ich konnte immer von Paris nach Deutschland problemlos reisen und Schengen ist mittlerweile dabei, sich selber abzuschaffen. Sie brauchen jetzt einen Pass. Also sie kommen nicht mehr ohne Pass nach Deutschland und kommen auch nicht mehr ohne Pass rein nach Frankreich. Das hat natürlich etwas mit den Attentaten zu tun. Aber die Idee, dass man diese ganzen Sprachen und Kulturen hat, ich liebe Europa. Und Deutschland mag ich auch.
Warum gerade Paris? Was hat Sie damals eigentlich nach Paris verschlagen?
Ich habe mich in einen Franzosen verliebt. Wie Sie.
Sören ist bei zwei Zeitgenossen und da ist unser Gast heute die Schriftstellerin Gila Lustiger, beziehungsweise wir sind zu Gast bei ihr in ihrer Pariser Wohnung. Ja. Seit fast 30 Jahren leben sie jetzt in Frankreich. Und Frankreich ist ja auch relativ spät eigentlich, aber jetzt Thema ihrer Bücher, ihrer letzten beiden. Erschütterung, ein Essay über den Terror, geschrieben nach den Terroranschlägen im Januar und November 2015. Und ein Kriminalroman, Die Schuld der Anderen, der ja so ein ziemlich düsteres Bild der französischen Gesellschaft zeichnet.
Düster und realistisch.
So kann man es sagen. Mhm. Der Roman ist Anfang 2015 erschienen, also geschrieben noch vor den dschihadistischen Anschlägen, die uns seit Januar 2015 beschäftigen. Sie hätten Frankreich nicht mehr verstanden, haben Sie mal in einem Interview gesagt, über Ihre Motivation, diesen düsteren, realistischen Gesellschaftsroman zu schreiben, Die Schuld der Anderen. Gab es da einen bestimmten Auslöser oder Anstoß? Was war es, was war passiert, dass Sie dieses Land, in dem Sie seit fast 30 Jahren leben, nicht mehr verstanden haben?
Es gab mehrere Auslöser. Das eine war die antisemitischen Übergriffe, eine ganze Menge. Ich glaube, es waren 14.000 gemeldete, Dunkelziffer natürlich weitaus höher. Dann hatten sie immer wieder irgendwelche streikenden Menschen auf den Straßen, immer wieder soziale Unruhen, die absolut nicht aufhörten. Und dann natürlich Marine Le Pen, also die rechtsradikale Partei, populistische Partei, die wären heute Wahlen größte Partei Frankreichs wäre. Bei den letzten Regionalwahlen waren sogar die Erstwähler, das sind die 18-24-Jährigen, die sie gewählt haben, also nicht nur die nörgelnden alten Rentner aus der Provinz. Ihr Diskurs ist mittlerweile salonfähig. Also das waren, würde ich mal sagen, die Auslöser.
Und dann haben Sie ja ziemlich viel recherchiert erstmal, sind quasi journalistisch vorgegangen für dieses Buch bei der Kriminalpolizei, aber eben auch so, was man hier von Paris aus immer die Provinz nennt. Ja, und dann ist daraus ein Krimi geworden. Heißt Frankreich erzählen zwangsläufig einen Kriminalroman zu erzählen?
Nee, aber was ich jetzt im Nachhinein weiß, ist, dass die Krimi-Struktur eigentlich meine Scheuklappen waren. Weil sie nämlich, wenn sie einen Krimi schreiben, handlungsorientiert schreiben müssen und nicht essayistisch. Und ich musste dann eben mich selber einschränken in meinem Wunsch, alles zu erklären, auszuleuchten und die historischen und politischen und sozialen Hintergründe noch einmal zu verdeutlichen. Das geht beim Krimi nicht. Ja. Und das war eigentlich etwas, was ich gemacht habe, um einen Roman schreiben zu können. Manuskript waren ja fast 700 Seiten. Ja,
also das Buch hat jetzt 500.
Hätte es keine Krimi-Struktur gehabt, hätten Sie noch mal 200 Seiten Erklärung.
Naja gut, aber es hat ja auch schon sowas von Comédie humaine. Also erinnert ja schon auch an diese Tradition französischer Literatur, ja. Nämlich realistischer, ja. Gesellschaftsroman. Es kommen ja auch durchaus Dinge drin vor. Sie haben es vorhin schon angesprochen, was mit der Auslöser war, nämlich die antisemitischen Übergriffe, die sich gehäuft haben in Frankreich. Und einer, besonders schrecklicher, wird ja auch im Roman erwähnt. Diese Entführung und Ermordung von Ilan Halimi, ein jüdischer Junge.
Handyverkäufer
in Paris am Boulevard Voltaire im 11. Arrondissement, der entführt wurde von so einer Bande, die sich auch noch die Barbarengang nannte, bestehend aus vor allem muslimischen Jugendlichen aus den Monlieus, die irgendwie die fixe Idee hatten, wenn sie einen Juden entführen, ist die Familie zwangsläufig reich und sie kriegen da Erlösegeld. 2006 war das, also fast 10 Jahre bevor 2015 die dschihadistischen Anschläge auf Charlie Hebdo, den koscheren Supermarkt, und eben im November Bataclan, die Cafés, Stade de France und so weiter, die Öffentlichkeit hier aufgerüttelt haben. Aber wie war das vorher, so etwas wie dieses Verbrechen an Ilan Halimi? Hat das die französische Öffentlichkeit genug alarmiert?
Das hat natürlich damals, ich kann mich erinnern, ich war bei der Demo, bin ich mitgelaufen und ich habe einen Freund angerufen, der französischer Schriftsteller ist, und habe ihm gesagt, das ist ein Verbrechen, das nicht nur die Juden betrifft. Er wurde ja entführt, weil Juden ja reich sind, dass ein Handyverkäufer, dass ein junger Mann, der Handy verkaufen muss und Angestellter ist, wohl nicht reich sein kann. So, sie waren so verblendet und boniert, dass sie die Realität gar nicht wahrgenommen haben. Aber er wurde ja auch gefoltert 3 Wochen lang. Er wurde in einem Keller eines Plattenbaus in den sozialen Brennpunkten festgehalten und 3 Wochen lang wirklich gefoltert. Und das Schlimme an diesem Mord war, dass es fast schon ein Ritualmord war. Er wurde gefoltert und Koranverse wurden zitiert, während man ihn folterte. Man hat ihm ein Ohr abgeschnitten, also sein Körper war verätzt, mit Säure verätzt. Man hat Zigaretten auf ihm ausgedrückt, brennende Zigaretten. Und das Schlimme war, dass viele der Nachbarn vorbeigekommen sind, um sich dieses Spektakel anzuschauen. Dass aber keiner gedacht hat, dass man die Polizei anrufen muss. Also das Schlimme war nicht, dass man hier ein paar junge Soziopathen hatte und dass diese Soziopathen, weil es waren wieder mal die Schulabgänger, die Gewaltbereitschaft, die kleinen Kriminellen, dass sie auf die Juden fixiert waren. Und das hat damals auch viele jüdische Mitbürger erschüttert, dass man damals eben auch hat begreifen müssen, dass wenn man Juden angreift oder dann auch in den Vororten viele Frauen, wenn man Frauen angreift oder Schwule angreift, nämlich auch Homosexuelle werden zusammengeschlagen, dass man, wenn man die sogenannten Randgruppen angreift, was natürlich bei Frauen nicht stimmt, wir sind keine Randgruppe, ja, dass man im Prinzip die Zivilgesellschaft angreift und dass eben die Zivilgesellschaft als Ganzes auf die Straße und an Barrikaden gehen muss. Und bis Charlie Hebdo haben wir das eben nicht begriffen. Auch bei Charlie Hebdo sind wir ja für die Meinungsfreiheit auf die Straßen gegangen. Eigentlich hätte man schon für Frankreich auf die Straßen gehen müssen oder für unsere Gesellschaft oder was uns eben ausmacht. Dazu gehört auch Meinungsfreiheit. Und damals bei der Demo für Ilan Halemi habe ich eben einen französischen Schriftstellerfreund angerufen und habe gesagt, du kommst jetzt mit mir auf diese Demo. Es kann keine jüdische Demo sein. Du kommst und wir gehen da zusammen hin.
Ist er mitgekommen?
Er ist mitgekommen, aber ich musste es ihm eben 2006 erklären.
Also kann es also wirklich sein, dass so die französische Gesellschaft, Öffentlichkeit sich lange, ich meine, es blieb ja nicht bei Ilan Halimi. Sie haben vorhin schon gesagt, es gab unheimlich viele, in Anführungszeichen, kleinere Gewalttaten, Beleidigungen und so weiter. Aber es gab natürlich dann auch Toulouse, wo der Attentäter wirklich gezielt jüdische Schulkinder ermordet hat. Die französische Öffentlichkeit, meinen Sie, dachte lange, sie bleibt da irgendwie verschont. Es sind ja Juden die Ziele dieser Attentate.
Es sind ja Juden, es sind ja Karikaturisten, es sind ja Journalisten, es sind ja Frauen, es sind ja Schwule. Das ist eben der normale Reflex. Und ich beschreibe eben auch in Erschütterung meinem Essay, den ich nach den Bataclan-Attentaten veröffentlicht habe. In dem Buch beschreibe ich eine Szene. Ich rufe gleich am 14. November, einen Tag nach dem Bataclan-Attentat, eine Freundin, eine alte Bekannte an, die eben Auschwitz überlebt hat. Und ich frage sie, wie es ihr geht. Und sie sagt mir, es geht ihr schrecklich. Und dann sagt sie mir eben diesen einen bezeichnenden Satz, jetzt sind wir alle Juden.
Für mich ist das so ein Schlüsselsatz in ihrem Buch, der es wirklich einfach beschreibt. Sie hören SWR 2 Zeitgenossen heute mit Gila Lustiger, Schriftstellerin in Paris. Frau Lustiger, in Erschütterung, Ihrem Essay über den Terror, da erinnern Sie, weil Sie machen sich auf die Suche nach den Gründen für den Terror auch, da erinnern Sie auch an die Jugendkrawalle 2005 in den Banlieues. Wahrscheinlich erinnern sich einige dran, Frankreich im Ausnahmezustand, brennende Autos, brennende Kindergärten, brennende Schulen. Und Sie beschreiben also diese Banlieues, die arbeits- und perspektivlosen Banlieue-Bewohner, so ein bisschen als so eine alleingelassene, auch verwahrloste Klasse und auch Generation natürlich, weil es handelt sich ja vor allem um Jugendliche. Obwohl es ja so eine ganze Reihe von allen möglichen Förderprogrammen und so weiter gab und gibt, warum meinen Sie, ist diese Politik in den Banlieues da offensichtlich so gescheitert?
Ich habe mich diese Frage natürlich auch gefragt und ich bin, während ich meine Bibliothek durchforstet habe, nach Antworten. Antworten, finde ich, geben immer die, die wirklich reflektiert und dezidiert darüber nachgedacht haben, auf wirklich hervorragende Texte gestoßen. Einmal auf einen Text von Marcel Mauss, der Die Gabe heißt. Und in diesem Text beschreibt er eigentlich, was wichtig ist für sozialen Austausch, was eine Gesellschaft miteinander verbindet. Und er sagt, dass in archaischen Kulturen man eine Gabe immer wieder erwidern musste. Das heißt, wenn jemand einem etwas gab, musste man für seine eigenen Selbstachtung und auch um von dem anderen geachtet zu werden, die Gabe erwidern, also etwas zurückgeben. und dass man eben, indem man etwas zurückgeben muss, nicht nur sich die Achtung des anderen verschafft, sondern auch seine Selbstachtung. Und dass eben diese Bewegung von Geben, Nehmen, Erwidern der Garant ist für eine Gesellschaft. Und in diesem Förderprogramm ist es ja so, dass wir diesen Menschen Sozialhilfen geben, aber dass wir nicht die Strukturen schaffen, damit sie auch irgendetwas zurückgeben können, erwidern können. Wenn man Arbeitslosengeld erhält, was gibt man da wieder? Wenn die Jugendlichen in den Vororten, in den sozialen Brennpunkten über sich reden oder wenn sie über ihre Situation reden, ist ein Schlüsselwort, das immer wieder kehrt, Respekt. Wie ist es eben, wenn man sich als nutzlos erachtet und wenn man das Gefühl hat, in unserer Gesellschaft nicht eingegliedert werden zu können und nutzlos zu sein? Aber ich möchte jetzt aus diesen Jugendlichen keine Opfer machen. Es gehört eine Doppelbewegung dazu. Man muss einerseits versuchen, sie einzugliedern in unsere Gesellschaft. Und sie müssen diese Bewegung auch machen und versuchen, in unserer Gesellschaft etwas zu machen, was dem Allgemeinwohl dient. Das ist eine Antwort, die ich gefunden habe. Eine andere war ein kurzer Aufsatz von Hannah Arendt, der heißt Die Krise der Erziehung.
Von 1958.
Ja. Und ich habe natürlich einige Texte über die sozialintegrative Stadtpolitik gelesen und darüber, wie man jugendliche Schulabgänger und die in die Kleinkriminalität geschlittert sind, wieder in die Gesellschaft integriert und alle reden sie über Sprache und alle reden sie über Erziehung und alle reden sie darüber, dass die Schulen ihren Teil tun müssen und es ist uns allen ja klar, dass Erziehung wichtig ist, stieß ich eben auf diesen ganz kurzen Artikel von Hannah Arendt, in dem sie Erziehung nochmal neu definiert, nur so, wie sie es eben machen kann. Und in diesem Artikel, ich habe den jetzt nicht vor mir und deshalb zitiere ich frei, sagt sie, dass wir immer für eine aus den Fugen geratene Welt erziehen und dass die Welt aus den Fugen gerät. Es ist der natürliche Zustand der Welt, weil er eben von uns geschaffen wurde, von Menschen. Und dass man die Welt daher immer wieder, die demokratische Basis, die Zivilgesellschaft, immer wieder neu einrenken muss. Sie redet von dieser Bewegung des Einrenkens und sie sagt, wir erziehen die Jugendlichen, damit sie die Welt einrenken können. Also man erzieht eigentlich zur Selbstständigkeit, man erzieht die Jugendlichen, dass sie sich als Teil dieser Gesellschaft empfinden. Und bei Hannah Arendt ist alles eine Frage der Verantwortung. Wir erziehen die Kinder, wir müssen Verantwortung übernehmen für diese Welt, wir müssen ihnen sagen, das ist die Welt, wir übernehmen für sie Verantwortung und ihr müsst für sie Verantwortung übernehmen.
Für die aus den Fugen geratene Welt, und die ist ja nun in Frankreich zweifellos aus den Fugen geraten, kann es aber nicht auch sein, oder ich bin eigentlich überzeugt davon, aber dass viele in Frankreich sich in gewisser Weise immer noch weigern, dieser schockierenden Tatsache wirklich ins Gesicht zu sehen, dass es eben nicht irgendwelche bösen Mächte von außen, sondern wirklich Kinder dieses Landes waren und sind, die töten, die sich diesem dschihadistischen Terror lieber verschreiben und zum Beispiel am 13. November 2015, statt sich im Café zu amüsieren, auf diese Leute in den Cafés schießen. Das ist doch das eigentlich Schockierende. Und meinen Sie, in Frankreich hat man das schon wirklich so begriffen oder zieht daraus irgendwelche Konsequenzen?
Wenn Sie sich zum Beispiel eine der Reaktionen der Sofortmaßnahmen anschauen, also am nächsten Tag wurde der Ausnahmezustand ausgerufen, dann fragt man sich, ist dieser Ausnahmezustand wirklich effektiv? Okay, aber eine der anderen Maßnahmen, die dann nicht durchgesetzt wurden, weil sie nicht die Mehrheit bekamen für diese Maßnahme, war ja, terrorverurteilte Franzosen mit doppelter Staatsangehörigkeit auszubürgern. Die Bewegung, die da drin ist, ist natürlich die, dass man alles Unliebsame ausbürgert. Und diese Bewegung, dass man sagt, man grenzt es aus, man will damit nichts zu tun haben, das impliziert ja schon eigentlich das Problem hier in Frankreich, dass man sich nicht damit befassen will, ja, wie sind sie denn so geworden, wie sie sind? Man wird ja nicht als Dschihadist geboren, ja? Wie sind diese Jungs, die aus den sozialen Brennpunkten kommen, die hier aufgewachsen sind, hier zur Schule gegangen sind, hier sozialisiert sind, wie sind sie so geworden, wie sie sind?
Es wäre zwei Zeitgenossen heute mit Gila Lustiger, Schriftstellerin in Paris, Schriftstellerin, die sich sehr viel mit Frankreich beschäftigt, mit der aus den Fugen geratenen französischen Gesellschaft, von den Idealen der Französischen Republik. Die gibt es ja und die stehen auf jeder Schule geschrieben, also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, hat sich diese französische Gesellschaft, die Sie zum Beispiel in Ihrem Roman Die Schuld der anderen beschreiben, ja sehr weit entfernt. Weit entfernt. Und ich möchte mal kurz was zitieren, weil Sie lassen da Ihre Romanfigur, diesen Journalisten, den investigativen Journalisten Marc Rapaport, sinnieren über die Gleichheit und legen ihm diese Worte in den Mund oder Kopf. Gleichheit, eins dieser Wörter, die in diesem Land ganz groß geschrieben wurden, aber dem schon längst nichts Revolutionäres mehr anhaftete. Gleichheit, das bedeutete nicht mehr die Nivellierung sozialer Unterschiede, auch nicht Gleichheit vor dem Gesetz, sondern sich so verzagt und bedeckt wie alle anderen durchs Leben zu schummeln, wenn man sich nicht ihre Missgunst zuziehen wollte. Gleichheit war schon seit Jahrzehnten ein Synonym für Neid geworden. Ist die französische Gesellschaft, Gila Lustiger, eine Gesellschaft von Neidern?
Es ist eben die Gesellschaft der Nörgler. Schauen Sie sich zum Beispiel die Wahlkampagne von Marine Le Pen an. Marine Le Pen zettert gegen die Eliten. Sie redet immer nur von uns da unten gegen die da oben, von uns Abgehängten gegen die in Paris, von uns, die wir nichts haben und die, die alles haben. Der Status des Missgünstigen, des Nörglers, das ist eine Auswirkung dessen, dass eben hier Gleichheit nicht mehr existiert.
Typisch französisch, schreiben Sie da auch in dem Roman, sei das Gefühl, nicht dazu zu gehören. Alle brüsten sich mit ihrer Singularität und alle leiden darunter, heißt es in Ihrem Roman. Wie und wo zeigt sich denn sonst dieses typisch französische Leidensmuster?
Ja, es ist eben nicht dazugehören zu wollen, weil man einzigartig ist und dann eben doch zu leiden, weil man nicht dazugehört. Das ist ein typisch, würde ich mal sagen, das ist sehr typisch französisch. Ja, ja, aber ich meine, vielleicht auch typisch deutsch, vielleicht ist es typisch menschlich.
Sie haben es vorhin schon zitiert, diesen für mich Schlüsselsatz in Ihrem Essay Erschütterung über den Terror. Nun sind wir alle Juden, also alle betrifft es. Und gleichzeitig scheint aber doch dieser islamistische Terror, die französische Gesellschaft zumindest, und ich würde mal sagen, überhaupt in Europa die Gesellschaften, mehr und mehr zu spalten. Es gibt ja viele wie Gilles Kepel zum Beispiel, der Politikwissenschaftler und Islamismusexperte, der spricht jetzt schon von sowas wie einem latenten Bürgerkrieg. Und gleichzeitig ist ja genau das auch das Ziel der Terroristen. Wie ist dieses Paradox zu erklären, dass das funktioniert? Wir sind alle betroffen und fallen alle, nicht alle, aber die Gesellschaft als Ganze offensichtlich drauf rein.
Das ist eben der erste Reflex, bei mir auch, ja, der erste Reflex. Bei mir nach den Attentaten war, was ich gedacht und gesagt habe, möchte ich hier gar nicht im Radio wiedergeben. Und dann kommt eben das kritische Denken und die Zivilisation. Ja, dann hilft uns unsere Kultur. Da sieht man, was Kultur auch bewirken kann. Dass ich mir dann sage, nein, man kann jetzt nicht eine ganze Religion verteufeln. Man kann nicht sagen, das ist der Islam. Man kann nicht sagen, das sind die Muslime. Und dass ich dann eben auch losziehe und mir Gedanken mache. Und was man wirklich wiederholen muss, immer wieder, ist, dass unter den Opfern Menschen aus 50 Departements und aus 17 Ländern waren, viele Jugendlichen aller sozialen Klassen, aller drei monotheistischen Religionen, und dass man eben von den Muslimen, denen deren Zivilgesellschaft aufgehen und mit allen anderen an einem Freitagabend neben Freunden in einem Café, in einem Restaurant oder einer Konzertsaal oder in einem Fußballstadion sitzen, dass man von denen, der breiten Masse, eben nie etwas hört. Ja, das erste Mal kamen sie eben jetzt in die Medien, weil sie Opfer waren.
Ja, einfach diese Realität, die da zusammengeschossen worden ist, kann man ja auch mal so simpel ausdrücken. An diesem 13. November ist eben ja auch das, was Frankreich und Paris eigentlich ausmacht, eben so eine bunte Gesellschaft. Und es gab ja auch, zumindest nach den Attentaten vom Januar 2015, sowas wie die Hoffnung, dass sich dieses Land oder diese Gesellschaft da irgendwie drauf besinnt, auf das, was sie ausmacht, was die Republik ausmacht. Also ich denke jetzt an diese große Demonstration, die es dann gab am 11. Januar 2015. Aber irgendwie hat man ja jetzt den Eindruck, davon ist nicht mehr viel übrig. Was meinen Sie, haben jetzt der Terror und dieser Ausnahmezustand seit November 2015, hat das diese französische Gesellschaft auch irgendwie mürbe gemacht?
Ich möchte hoffen, dass nicht. Sie sehen jetzt natürlich schon, hier fängt jetzt gerade mal die Wahlkampagne an. Und ein großes Thema wird die Identitätsfrage sein, vor allen Dingen aus dem rechten Lager, werden sie versuchen, uns jetzt mit der Frage der nationalen Identität, was ist Frankreich, uns damit zuzuschütten mit diesen ganzen Themen. Und ich denke immer, wenn man über Identität redet, immer über nationale Identität, nationale Zugehörigkeit, dann eigentlich nicht, um über die wirklichen Probleme hier in Frankreich zu reden. Zum Beispiel, dass es endemische Arbeitslosigkeit gibt in Frankreich, 10% endemisch seit Jahrzehnten, und dass dafür noch keine Antworten gefunden wurde, dass der Staat verschuldet ist. Es gibt eine hohe Staatsverschuldung. Umweltfrage wird auch nicht mal ansatzweise angeschnitten. Und für mich ist das immer eine Art Populismus. Ich hoffe, dass die Zivilgesellschaft nicht so dumm ist, dass sie drauf reinfällt.
Kann eigentlich die oder könnte die französische Gesellschaft von der israelischen da was lernen? Israel ist ein Land, das permanent gefährdet ist, also schon lange mit Terror im Alltag lebt.
Ich habe jetzt gerade einen ganz kurzen kleinen Text dazu geschrieben, was eben diese Terrorerfahrung mit einem macht, und das ist das Fatale, ist, dass sie uns an den fundamentalen Gewissheiten zweifeln lässt. Und ganz konkret ist es eben die, dass ein Auto eine Mordwaffe werden kann, dass eine Tüte in einer Tüte, in einem Bus eine Bombe stecken kann. Also wenn eine Tüte nicht meine Tüte ist, ein Auto nicht mein Auto, eine Schere nicht eine Schere, wenn alles hinterfragt und an allem und an jedem gezweifelt werden kann, das ist eben diese Verunsicherung, die in Israel mittlerweile Alltag ist und die uns jetzt hier auch betrifft. Also ich zum Beispiel, aber vielleicht, weil ich vorbelastet bin mit Israel, wenn ich hier heute in eine Metro steige, was ich weiterhin mache, schaue ich mir sofort an, wer in der Metro sitzt. Und das sind so die kleinen Feinheiten, die eben den Alltag beeinträchtigen. Und ich meine, will man von Israel lernen? In Israel steht vor jedem Café ein Sicherheitsbeamter, vor jedem Eingang, jedem Kino, jedem Café, jedem Restaurant, jedem Geschäft. Sie kommen nirgendwo mehr rein, ohne dass man ihnen nicht ihre Taschen kontrolliert.
Naja, sehr weit sind wir davon in Frankreich jetzt nicht entfernt. Nur hat man ja auch den Eindruck, dass diese massive Polizeipräsenz, Kontrollen, also wenn man ins Museum geht, Theater, Oper, kommt man ja auch ohne Kontrolle nicht rein, dass das doch ja vielleicht auch nur beruhigende Effekte haben.
Ja, zum Beispiel habe ich hier vor meinem Supermarkt zwei Sicherheitsbeamte, die haben als einzige Waffe ein Walkie-Talkie, fragen sie sich. Also außer, dass sie eben den Eingang und Ausgang blockieren, machen sie auch nicht viel. Es ist eben eine Maßnahme, um eben die Zivilgesellschaft irgendwie ein bisschen zu beruhigen.
Das haben Sie gerade wirklich sehr schön, eigentlich fast schon poetisch gesagt, wenn eine Schere nicht mehr eine Schere ist, wenn eine Plastiktüte keine Plastiktüte mehr ist. Was kann Literatur in dieser furchtbaren, verfahrenen, verunsicherten Situation? Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose, habe ich gerade dran gedacht.
Ja, klar.
Was kann die Literatur
eben das,
jetzt?
Eben das, wieder auch eben daran erinnern, dass eine Rose eine Rose eine Rose eine Rose ist, was trotzdem unverrückbar bleibt. Ja.
Was den Menschen ausmacht?
Ja, oder eben auch das Augenmerk auf die kleinen Alltäglichkeiten rücken. Das ist ja, was wir können, ganz im Gegensatz zum Journalismus. Der Journalismus muss in wenigen Zeilen den Sachverhalt zusammenfassen. Und Sie erfahren da natürlich viel, aber begreifen Sie wirklich, was passiert? Begreifen Sie wirklich, worum es geht? Und wir haben den Luxus, dass wir uns auf die Unerheblichkeiten richten können und dass wir von den Nebensächlichkeiten berichten können und dass wir da verweilen können. Und das ist es eben auch, was unser Schreiben auf eine ganz hinterhältige Art und Weise so effizient macht. Ja, ganz im Gegensatz zum effizienten Schreiben, indem sie einfach nur Tatsachen aufeinandertürmen.